ARD.
Nach den AfD-Erfolgen in Thüringen und Sachsen, darf man die rechtsextreme Partei von der Macht fernhalten?
Die Niederlande verbieten Handys jetzt auch an Grundschulen. Wie sieht's in Deutschland aus?
Und wer wird Millionär, wird 25? Warum die Quizshow mit Günther Jauch immer noch so erfolgreich ist?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und für euch am Start an diesem 3. September sind wieder wir, Magdalena Bienert und Uli Spinnrath.
Guten Morgen. Ja, und vielleicht begleiten wir euch ja wirklich durch die letzte richtig heiße Sommerwoche. Och, ich lieb's ja, dass wir so früh Schluss haben quasi und dann Sonne, Sonne, Sonne.
Nee, ich hab die Nase voll, ehrlich gesagt. Boah, ich will's wieder kühl haben, damit ich endlich mal besser schlafen kann. Ich hab echt die Nase voll. Aber wir bleiben bei Thema Hitze, bei einem anderen heißen Thema, was viele Leute beschäftigt, nämlich die Landtagswahlen. Das politische Erdbeben, so haben wir es ja gestern genannt, im Osten Deutschlands. Da gibt es immer noch viele Fragen, die man besprechen kann, besprechen sollte. Und wir haben uns mal zwei rausgepickt, nämlich erstens, ist es eigentlich legitim, die AfD, die ja sowohl in Thüringen als auch in Sachsen gesichert rechtsextrem ist, aus Regierungen fernzuhalten?
Ja, und die zweite Frage ist, wie fest sitzt die Regierung, die Bundesregierung, nach dem desaströsen Abschneiden der Ampelparteien am Sonntag noch im Sattel? Also deutlich über 30% für die AfD in Sachsen und Thüringen. Im Landtag in Erfurt ist sie ja sogar mit großem Abstand die stärkste Kraft. Aber in den Diskussionen geht es jetzt immer darum, wie Regierungen ohne die AfD gebildet werden können. Da ist die Frage, ist das überhaupt okay, den Willen von einem Drittel der Wähler zu ignorieren?
Ja, in der Regel ist es ja in Deutschland nämlich so, dass die Partei mit den meisten Stimmen die Gespräche mit den anderen aufnimmt, um dann eine Koalition zu bilden und eben den Regierungschef zu stellen. Die WDR2-Hörer Volker und Edith haben da klare Positionen und die spiegeln das Spektrum der Debatte ziemlich deutlich wider.
Dieses ganze Angstgemache, was soll denn großartig passieren, wenn tatsächlich AfD-Ministerpräsidenten oder Politiker im Landtag sitzen, die mitzubestimmen haben? Schlimmer als es jetzt ist, wird es ja wohl nicht werden.
Jetzt häufen sich die Stimmen, die sagen, der Wählerwille und man muss mit der AfD reden. Ein Beweis dafür, dass sie hätte verboten werden müssen. Wollt ihr wirklich wieder ein faschistisches Deutschland?
Tja, im Kern geht es um die Frage, verteufeln oder entzaubern.
Für eine Regierungsbeteiligung spricht, dass die AfD die erfolgreichste Parteineugründung in Deutschland seit den Grünen ist. Da gibt es jetzt Stimmen, die sagen, lasst die doch mal in die Regierung und dann gucken wir, ob es mit denen besser läuft. Und wenn nicht, ja, dann werden die eben ein für alle Mal entzaubert.
So. Tja, und wenn man die AfD weiter politisch ignoriert, dann kann sie sich ja auch weiter als Opfer vermarkten. Das könnte dann auch die Wähler der Partei frustrieren und noch weiter zusammenschweißen. Wir haben den Berliner Politikwissenschaftler Thorsten Faas mal gefragt, wo er das Problem einer AfD an der Macht sieht.
Natürlich haben sie diese Legitimation von Wählerinnen und Wählern, nur braucht Demokratie natürlich auch bestimmte Spielregeln. Und das ist die große Sorge, immer wenn es um die Beteiligung extremer, rechtspopulistischer, rechtsextremer Parteien geht, dass die dann anfangen, an den Spielregeln zu drehen.
Ja, mit Spielregeln meint er, dass Rechtsextreme zum Beispiel bei Medien etwas ändern würden oder im Kulturbereich politische Bildung eher in die eigene Richtung ändern wollen, also auch grundsätzlich Demokratie und ihren Aufbau verändern möchten. Und die andere, ja vielleicht eher technische Frage ist, ob sich überhaupt ein Koalitionspartner finden würde. Also will die CDU der Steigbügelhalter für Rechtsextreme sein? Da fällt ja auch gerne mal das Wort Brandmauer, die es zumindest auf Landesebene geben soll und der Union eine Zusammenarbeit mit der AfD verbietet.
Brandmauer, furchtbares Wort. Eine ganz andere Sichtweise auf das Thema. Ja, es gibt natürlich 30%, die die AfD stark gemacht haben, aber es gibt eben auch 70%, die die AfD nicht gewählt haben und die können ja eben auch versuchen, eine Mehrheit zustande zu bekommen. So sieht das jedenfalls der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne aus Chemnitz.
Und dann ist es eben mitnichten so, dass die Partei, die die meisten Stimmen hat, automatisch ein Anrecht darauf hat, den Regierungschef zu stellen. Und dann möchte ich schließen mit Jan Spahn, der gestern wichtigerweise gesagt hat, die Wählerinnen und Wähler wussten ziemlich genau, wenn sie die AfD wählen, dass es keinen Koalitionspartner für die AfD geben wird.
Die andere große Frage, die sich stellt, ist auch, was machen die Wahlergebnisse jetzt eigentlich mit der Bundesregierung, also der Ampelkoalition? Die Parteien spielen ja in Thüringen und Sachsen jetzt kaum noch eine Rolle, also sind wirklich heftig abgestraft worden. Die meisten Beobachter glauben nicht, dass die Koalition aus SPD, Grünen und FDP jetzt unmittelbar zerbricht. einfach weil, das klingt recht plausibel, keine der drei Parteien hat natürlich ein Interesse, mit diesen Ergebnissen in Bundestagswahlkampf zu ziehen. Da gibt es für die gar nichts zu gewinnen. Und so insofern geht es erstmal so weiter.
Ja, aber der Streit wird auch nicht weniger werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, nee. Weil alle drei Ampelparteien werden natürlich versuchen, ihr Profil zu schärfen. Da deuten die Aussagen eindeutig darauf hin, die Politiker seit Sonntagabend gemacht haben. Tja, und dann ist das natürlich so, je mehr Profil die Einzelparteien gewinnen wollen, desto mehr Konflikte gibt es dann wohl auch innerhalb der Ampelkoalition.
Unsere Kurznachrichten.
Die Bundesregierung trifft sich heute mit Vertretern der Bundesländer und der Union zu einem vertraulichen Gespräch zum Thema Asyl- und Migrationspolitik. Gemeinsam wollen sie überlegen, welche Maßnahmen die Lage verbessern könnten. Bereits beschlossen wurden schnellere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern. Auslöser der Debatte war der Messeranschlag von Solingen durch einen Islamisten.
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte schließt VW Werksschließungen in Deutschland nicht mehr aus. Dadurch stehen bis zu 20.000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Bisher hat Volkswagen versucht, Geld zu sparen, indem Beschäftigte, die in Rente gegangen sind, nicht ersetzt wurden. Aber das reicht wohl nicht mehr aus. Der Betriebsrat hat auch schon Widerstand angekündigt.
Ja, und Martin Winterkorn war ja mal Chef von VW und ab heute steht er vor Gericht. 9 Jahre nach dem Auffliegen des sogenannten Dieselskandals. Also Winterkorn soll gewusst haben, dass bei den Abgaswerten der VW-Autos geschummelt wurde. Deshalb wird ihm unter anderem bandenmäßiger Betrug vorgeworfen.
Sag mal, Magda, als du in der Schule warst, ne? Da haben doch Handys noch keine Rolle gespielt, oder?
Handys, ey, come on, nee. Also ich bin ja tatsächlich auch noch ganz kurz im Osten zur Schule gegangen. Wir hatten nichts. Ja, nichts hatten wir. Nee, ich habe wirklich kurz nachgedacht, vielleicht so ein Stickerheft dann später. Mhm. Das war, glaube ich, das höchste der Gefühle. Aber
ja, bei mir, glaube ich, den größten Teil der Schulzeit auch nicht. Also am Ende, glaube ich, hatte ich ein Handy, aber die meiste Zeit nicht. Heute ist es natürlich ganz anders, auch in der Grundschule schon, zumindest da bei den älteren Kindern.
Ja, voll. Kriege ich bei meiner Tochter auch mit. Ja. Großes Thema.
Ja, glaube ich. Und unsere Nachbarn in den Niederlanden, die haben davon jetzt die Nase voll. Seit gestern gilt da nämlich ein striktes Handyverbot, jetzt auch in den Grundschulen.
In den Pausen checke ich gerne meine Nachrichten, aber im Unterricht finde ich es gut, dass das Handy weg ist. Ich kann mich so besser konzentrieren. Stell dir vor, du hast das Handy in der Klasse und hörst, dass du eine Nachricht bekommen hast, dann willst du natürlich sofort nachschauen. Das geht jetzt nicht. Dürften wir es auch in der Pause nicht benutzen, hätte ich das furchtbar gefunden. Aber das ist bei uns nicht so, darüber bin ich sehr froh.
Sagt dieser Gymnasiast. Vorher gab es dieses Handyverbot nur an weiterführenden Schulen und jetzt ist es eben auch für die ganz Kleinen so. Und das Ziel ist ganz klar, die Schülerinnen und Schüler sollen nicht so abgelenkt werden, sich besser konzentrieren können und auch ja mehr miteinander in den Austausch treten, so heißt es. Und ich habe mir mal gemerkt, dass eine Lehrerin in einem Interview gesagt hat, sie merkt absolut, wer vor der Schule schon Medien konsumiert hat. Also klingt nach einem total sinnvollen Ding eigentlich, oder? Ja. Handy zu verbieten?
Ja, soll auch wirklich so sein, sagen Forscher der Uni Augsburg. Also, dass die Schüler sich dann besser konzentrieren können ohne Handy. Die haben nämlich Handyverbote an Schulen in verschiedenen Ländern ausgewertet und sind dann zum Schluss gekommen, das bringt's wirklich. Also die Kinder lernen besser und sie fühlen sich auch ein bisschen wohler.
Liegt natürlich daran, dass die Kids weniger abgelenkt sind, sagen die Forscher. Und weil sie auch wieder mehr miteinander reden, entstehen weniger Konflikte. Also insgesamt ist das soziale Klima viel besser. Barbara Wachten ist Schulleiterin an einem Gymnasium in Köln. Und sie weiß, wie viel Zeit die Kinder auch in der Schule am Handy verbringen, wenn man da nicht drauf achtet.
Sei es, dass die Eltern ihre Kinder anrufen, sei es, dass die Kinder ihre Eltern anrufen wollen, sei es, dass man nur nach dem Datum guckt, sei es, dass man irgendjemanden filmt, sei es, dass man ein Spiel spielen will. Eigentlich stellen wir fest, wenn man es nicht reglementiert, dann sind die Kinder permanent am Handy.
Ja, an ihrem Kölner Gymnasium wird ab diesem Schuljahr deshalb auch ein Handyverbot getestet, aber das ist in Deutschland eher noch die Ausnahme. Im Ausland sieht das anders aus. Für diese Studie an der Uni Augsburg wurden beispielsweise Untersuchungen aus Norwegen, Spanien, Tschechien, Großbritannien und Schweden ausgewertet. Da gibt es nämlich schon länger Erfahrungen mit solchen Handyverboten.
Also, dass ein Handyverbot sinnvoll sein kann, haben wir gehört. Aber ja, ist das tatsächlich umsetzbar an deutschen Schulen? Also für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet das natürlich nochmal mehr eine Regel, die sie durchsetzen müssen und auch kontrollieren müssen. Mhm. Und ja, ich denke mal, Schülerinnen und Schüler dürften auch nicht so happy darüber sein.
Nee, deshalb ist auch der Deutsche Lehrerverband dagegen. Auch im Ausland sind Verbote teilweise tatsächlich erstmal wieder gelockert worden, weil sie eben einfach schwer durchzusetzen waren.
Hier in Deutschland ist es sowieso auch Ländersache, also wäre bundesweit einheitlich gar nicht zu regeln.
Nee, und auch die Eltern spielen, na klar, eine Rolle dabei, sagt Oliver Ziem, der Elternschaftsvertreter von Gymnasien in Nordrhein-Westfalen.
Die meisten Eltern es begrüßen, wenn in Schulen die Handys restriktiver gehandhabt werden. Auf der anderen Seite sind es aber auch gerade die Eltern, die erwarten, dass sie ihre Kinder jederzeit erreichen können. Insbesondere vor Schulbeginn, Nachschulschluss erwartet eigentlich jedes Elternteil, dass man die Kinder anruft und wissen, wo die sind.
Ja, und ich bin mir auch ziemlich sicher, Schülerinnen und Schüler würden einen Weg finden, ihr Handy zu benutzen, auch wenn es verboten wäre.
Ja, wahrscheinlich wären die sehr oft auf dem Klo.
Dann. Wahrscheinlich, genau.
Krieg sofort Gänsehaut. Ja. Oh mein Gott. Es ist einfach krass, wie dieser Sound zu unserem Leben dazugehört, oder?
Voll.
Montagabend, Dienstagabend, diese Woche ist es wieder soweit. Wer wird Millionär im Fernsehen? Denn, ja, die feiern Geburtstag.
Jo, ich glaube, es gibt keinen Menschen zwischen 20 und 70, der diese Musik nicht kennt,
ja.
Oder?
Ja.
Oder auch, wie sehr das Wort Telefonjoker in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. Haben wir alles Wer wird Millionär zu verdanken. Wie gesagt, heute 25-jähriges Jubiläum.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, und Telefonjoker steht auch seit 2006 offiziell im Duden. 7 Jahre vorher, am 3. September 1999, wurde die allererste Folge Wer wird Millionär ausgestrahlt. Ja, na klar, mit the one and only Günther Jauch.
Er ist ja seit Jahren immer der beliebteste Deutsche.
Ja, und der Potsdamer ist damit auch selbst reich geworden, würde ich mal sagen.
Ich glaube auch. Aber er als Typ ist eben auch einer der Hauptgründe, warum diese Sendung so erfolgreich geworden ist. Die Sendung hat sich auch kaum verändert, eher optisch, na klar, ein bisschen. Aber er bringt eben die Leute auch zum Reden, die da auf dem Stuhl sitzen.
Ja,
zumindest
total.
Wenn er Lust hat. Ne? Hat er ja nicht immer. Dadurch ist die Sendung auch nicht nur eine Quizshow, sagt der Medienwissenschaftler Christian Richter aus Potsdam.
Im Laufe der letzten 25 Jahre hat sich die Show, die am Anfang eben eine reine Quizshow gewesen ist, eher zu einer Talkshow mit einem Quiz gewandelt. Die Geschichten der KandidatInnen bekommen mehr Raum. Es ist quasi auch wichtig, dass man schon mit einer Story eigentlich auf den Stuhl kommt.
Ja, manchmal ist mir die Story auch ein bisschen too much, aber Günther Jauch war witzigerweise anfangs auch vom Erfolg total überrascht.
Mit 15 Fragen, wo man mit 50 Euro oder damals waren es ja noch 100 Mark anfängt und dann bei einer Million Mark bzw. Euro endet. Langweiliger geht's eigentlich nicht. Aber das hat zur damaligen Zeit einen Nerv getroffen. Die Sendung ist dann auch lustig geworden.
Ja, auch dank Günther Jauch. Also ich kann mich sogar noch an diesen ersten Gewinner auch erinnern. Eckhard Freise. Der war Historiker aus Münster, Nordrhein-Westfalen, mit so einem Bart.
Genau.
Sir Edmund Hillary stand 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest. Und er stand zusammen mit Tenzing Norgay.
Konfetti.
Goldene Konfetti vom Himmel, genau. Ja, ich weiß das auch noch, kann mich noch erinnern. Das war Anfang Dezember 2000, boah, da war ich 10, krass, dass ich mich daran überhaupt erinnern kann. Habe ich damals wohl schon geguckt. Der gute Mann hat mit der Kohle dann einfach seine Doppelhaushälfte abbezahlt und den Rest gespendet, also ganz bodenständig.
Ja.
Er ist aber dadurch auch ein bisschen berühmt geworden. Er war ja danach auch noch mehr als 30 Mal Telefonjoker für andere Kandidaten mit seinem Wissen.
Ja, und dann gibt es ja noch Leon Winscheid, der hat auch eine Million gewonnen und ist inzwischen auch ziemlich bekannt, hat einen eigenen Podcast und auch Auftritte in Fernsehsendungen.
Wusstest du, dass ich auch mal fast Kandidat war?
Nee, ach Quatsch, aber also mit auf den Stuhl und so?
Nee, eben nicht.
Ah, okay.
Nee, also ich...
Schade.
Ich erzähle das, also es ist hinter den Kulissen auch nicht immer ganz so cool. Ich musste nach der Bewerbung damals 2 Fragerunden am Telefon überstehen, bin dann als Reservekandidat eingeladen worden. Also falls mal irgendein Kandidat umkippt oder so, dass noch jemand da ist. Habe also auch den ganzen Tag in Köln der Produktion verbracht, bin vorbereitet worden, geschminkt worden und so weiter. Ich musste mir einen Tag Urlaub nehmen und am Ende bin ich dann wieder nach Hause gefahren, ohne überhaupt die Möglichkeit gehabt zu haben, auf den Stuhl zu kommen.
Oh nein, du hast gar keine Kohle bekommen, nüschte.
Nö.
Och Mann, jetzt musst du dir hier hart deine Million mit frühem Aufstehen verdienen.
Ich wohne ja sogar noch in der Nähe von Köln, wo die Sendung aufgezeichnet wird.
Ja.
Ne? Also andere kommen aus Bayern, die müssen sich auch noch ein Hotel nehmen und so weiter, mehrere Tage Urlaub. Also man muss schon eine ganze Menge auf sich nehmen, wenn man Kandidat werden will. Und die Wahrscheinlichkeit, am Ende auf dem Stuhl zu sitzen, ist schon echt gering. Ich wurde dann auch nochmal angerufen später von der Produktionsfirma, sollte nochmal Ersatzkandidat werden. Aber da habe ich dann gesagt, so nee Leute, ich komme nicht nochmal, es reicht.
Uli, du bist nicht mein Ersatzkandidat.
Oh, wow. Danke.
Ich würde dich immer auf den Stuhl wählen.
Danke. Ich mache auch immer wieder gern diesen Podcast mit dir. Heute, morgen, die ganze Woche. Ich freue mich drauf. Macht's gut.
Wir freuen uns vor allem auch, wenn ihr uns eure Meinung, Kritik oder positives Feedback zu unserer Folge habt. Immer her damit. Schreibt uns gerne WhatsApp oder eine Mail. Wir lesen und hören auch immer alles. Versprochen. Bis morgen.
Ciao, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.